Ja, erster Advent. 4 Wochen noch. Aber ich bin Gott sei Dank schon vor 2 Wochen in das Thema ein bisschen reingerutscht. Ich habe angefangen, mit meinen Kindern Plätzchen zu backen. Das hilft so richtig schön, in die Vorweihnachtsstimmung hineinzukommen. Es entwickelte sich dann leider ab und zu dann so, dass ich dann alleine in der Küche stand und Plätzchen backte und meine Kinder dann 2 Zimmer weiter eher spielen wollten, dass sie das ein bisschen langweilig fanden. Ich weiß nicht, was meine Mutter damals anders gemacht hat, aber irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich mich die ganze Zeit verpflichtet fühlte, als Kind damit zu helfen. Muss ich bei meinen Kindern noch irgendwie umsetzen, ja, dass sie mich da mehr unterstützen beim Plätzchenbacken. Aber ich werde einige von den Schwestern werden da wahrscheinlich von bei der Frauenandacht. Also stürzt euch auf die Plätzchen von Miri. Die sind von mir. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wir haben das heute schon gesungen in O du Fröhliche. Und weshalb braucht die Welt einen Retter? Ich muss jetzt so zugeben, von dem Thema her, das ist jetzt für mich ein sehr, sehr einfaches Thema. Wieso die Welt verloren ist und wieso wir einen Retter brauchen. Ich bin, es wäre so ein bisschen so, ich bin Energietechniker. Und wäre so ein bisschen so, wenn ich die Frage beantworten sollte, warum brauchen wir Elektromobilität? Ja, ich bin total davon überzeugt, dass wir ein limitiertes Maß an fossilen Rohstoffen haben und dass wir die irgendwann nicht mehr zur Verfügung haben und dass wir dann irgendwie bald mal Lösungen finden sollten, dass wir nicht mehr nur Öl und Kohle benutzen, sondern mit Elektroautos beispielsweise oder anderen Alternativen durch die Gegend fahren. So dass, warum wir das brauchen, glaube ich, kann ich ganz, ganz leicht erklären. Die Frage ist, wie wir das schaffen, das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber mal hier so ein paar Fakten. Ich glaube, dass die Welt verloren ist, hat sogar dazu geführt, bevor ich Christ war, dass ich überhaupt angefangen habe, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ich habe so in Vorbereitung auf die Predigt, was ein bisschen deprimierend geworden ist, mich so mit Statistiken auseinandergesetzt. Genau, also mach dich bereit, ja. Warum ist die Welt meiner Meinung nach verloren? Gibt's echt eine Menge Liste von Fakten, die das für mich relativ leicht offensichtlich machen. In den letzten 15 Jahren haben wir es geschafft, netto 1,5 Millionen Quadratkilometer Wald auf der Erdoberfläche zu zerstören. Das ist ungefähr 4-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist sozusagen, was absolut an Wald zerstört wurde auf der Welt. Das ist beinhaltet nicht dann Monokulturaufforstung. Also das heißt de facto diesen wirklichen, vielschichtigen, spannenden Wald, der wurde noch viel, viel stärker vernichtet. In den letzten 10 Jahren haben wir es geschafft, dass laut UNO-Statistiken wir jedes Jahr zwischen 11.000 und 60.000 Arten ausrotten auf der Erde. Das ist um den Faktor 100-mal stärker als die natürliche Aussterberate. Das heißt, wir vernichten deutlich mehr Arten, als das Neue entstehen. Das haben die Menschen geschafft durch alles Mögliche, inklusive der eben gerade schon genannten Monokulturen. Und das ist jetzt hier nur so ein bisschen so über Artenvielfalt, Biodiversität, was uns eigentlich, was die Schöpfung so schön macht, ne? Dass man mal einen Vogel findet, wo man denkt so, skurrile Farben, was kann ja gar nicht sein, dass die Natur eigentlich sowas will, wo man sieht, dass da einfach jemand sehr, sehr kreativ ist, mit sehr viel Hingabe fürs Detail Dinge geschaffen hat. Aber wir brauchen gar nicht über Klimawandel und Treibhauseffekt und so weiter reden. Die Einnahmen der Rüstungsindustrie haben sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. So, eigentlich haben wir doch eine Menge Sachen erlebt im letzten Jahrhundert. Wir wissen doch eigentlich, dass viel davon gar nicht so gut funktioniert. Vor 15 Jahren, 2002, haben die Rüstungsunternehmen weltweit noch weniger als halb so viel Umsatz gemacht, wie sie in 2015 an Umsatz gemacht haben. 2015 haben 62 Menschen, also fast die Hälfte, ne, so die eine Hälfte in diesem Raum, genauso viel Geld gehabt wie 3,8 Milliarden der Armen auf der anderen Seite. Also ihr 62, ihr besitzt jetzt genauso viel wie die Hälfte der Menschheit zusammen. Und ihr werdet immer weniger, weil die da drüben, die wachsen. 2,5 jede Sekunde. Jede Sekunde 2,5 Menschen mehr pro Sekunde. Und denkst du, das gibt so eine Menge Sachen, also redest halt, kannst über Umweltschutz reden, warum wir denken, dass die Welt verloren ist. Da kannst du darüber reden, über Gewalt, über Krieg. Und die Statistiken sprechen total dafür, warum die Welt verloren ist. Dann fangen wir an, über soziale Ungerechtigkeit zu reden, ne? 62. Und das heißt jetzt nicht, dass diese 62 die ganz, ganz Bösen dieser Welt sind, ne? Von den 3,8 Milliarden, da wäre jeder auf der anderen Seite. Und die wären jetzt nicht besser. Wenn du jetzt jemanden aus einem indischen Slum auf die andere Seite bringst, dann verhält er sich nicht besser, bloß weil der aus dem Slum stand. Das ist halt für uns Menschen so drin. Ich hatte eine Verhandlung. Ich habe ein Unternehmen gegründet und dann fängst du an, mit Risikokapitalgebern zu verhandeln und dann redest du so ein bisschen so über Motivation. Und dann kamen wir an den Punkt, wo wir uns so hingesetzt haben und dann sagt so der einer der Investoren, greift mich so am Arm und sagt so, Sebastian, es gibt genau zwei Motivationen in den Menschen, warum Wirtschaft funktioniert. Gier und Angst. Entweder haben die Leute Angst, dass sie überholt werden und deswegen deine Technologie brauchen, oder sie sind gierig und wollen mehr Gewinn machen. Das heißt, die ganzen anderen Motivationen, die du da so schön in deinem Businessplan aufgeführt hast, kannst du vergessen. Worauf du dich konzentrieren musst, sind genau zwei Triebkräfte, die es in Menschen gibt. Das ist Gier und Angst. Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre. Wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Und Jesaja schreibt hier in einer sehr, sehr guten Prophezeiung über Jesus, was alles passieren wird und wie wichtig Jesus ist und wer der Retter sein wird. Aber hier in Vers 6, da beschreibt er halt auch sehr, sehr gut, was mein Problem ist. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und ich sah nur auf meinen Weg. Ich bin mir selbst am wichtigsten. Ich bin mir selbst am nächsten. Und das ist, warum für mich eigentlich relativ deutlich ist, was wir da so an dieser Dynamik sehen. Das ist nicht so, dass einer von diesen 62 Milliarden, guckst dir Bill Gates an, ist ja nicht so, dass der sich nicht Gedanken darüber macht, was man Besseres in dieser Welt machen kann. Es gibt ja eine Menge positiver Dynamiken. Aber de facto am Ende ist niemand anders mir selbst wichtiger als ich. Und das war von Anfang an schon immer so. Genesis 3. Das ist in mir drin. So, mein erster Punkt von Anfang an verloren. Genesis 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essen werden, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er reine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von dem Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Also diese Ursprungssituation, wo der Mensch sich abkehrt und dann, wo dann die Ursprungsmotivation auch in unseren Herzen so klar angesprochen wird, womit kriegt Satan sie verführt? Ihr werdet sein wie Gott. Ich will Gott sein. Ich will bestimmen, was in meinem Leben passiert. Ich will verstehen, was morgen passiert. Ich will bestimmen, wie die Leute sich um mich herum verhalten. Ich will, dass passiert, was ich will. Ich will Gott sein. Und ich will König sein. Ja? Als ich 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt war, was ich mir immer vorgestellt habe, ich will König sein. Alle müssen machen, was ich sage. Ich weiß, was zu tun ist. Ich will König sein. Meine Kinder, wenn du die fragst, ja, wenn die spielen, haben 2 Töchter. Die Ältere ist gerade 9 geworden, die Jüngere wird im Dezember 7. Die wollen König sein, Königin sein. Wir waren gestern in Potsdam, im Neuen Palais. Da kannst du einen Nachmittag buchen und dann verkleidet man sich wie zur Zeit Friedrich des Großen und dann lernt man so ein bisschen tanzen und dann läuft man und spielt höfische Gesellschaft und das Geburtstagskind ist dann Königin. Dann wirst du so angekündigt, Königin Luise von Berlin lädt ein zum Tanz. So wurde dann meine Tochter angekündigt. Und du siehst so, wie ihr Herz aufgeht und die Augen strahlen. Königin Luise, jetzt komm ich. Ganz langsam, im Spiegelsaal des Neuen Palais. Königin Luise schreitet. Sie will Königin sein. Das tief in uns verankert. Ich weiß es doch am besten. Was für mich am besten ist und was für euch am besten ist. Und ich muss meiner Tochter wirklich beibringen, dass sie nicht Königin ist. Dass heißt, die Welt ein bisschen anders funktioniert. Und dass sie nicht alles am besten weiß. So, wenn sie dann nicht 100% der Aufmerksamkeit bekommt, meine Güte, wie genervt kann sie sein, wenn sie nicht im Mittelpunkt steht. Meine Güte. Und klar, wenn freien Willen und klar entscheiden sich viele Menschen immer wieder dafür, auch Gutes zu tun, die Welt zum Besseren zu machen und Sachen zum Positiven zu verändern. Und wir wollen immer wieder das Gute, aber so schnell passiert daraus wieder ganz schnell was Schlechtes. Ich habe so diesen Film The Mission, die Mission gesehen. Das ist ein Spielfilm, der aber wahre Begebenheiten beschreibt über eine Jesuitenmission in Südamerika. Der Jesuitenorden geht nach Südamerika, der geht zu den Ureinwohnern hin und hilft denen, sorgt dafür, dass die im 16., 17. Jahrhundert medizinische Versorgung bekommen, dass die anfangen, ihre Nahrungsmittel nicht mehr nur davon abhängig zu machen, was sie jagen und sammeln können, sondern hilft denen wirklich zur Selbsthilfe, dass sie Plantagen aufbauen, sich selbst versorgen können. Und dann kommt eine politische Entscheidung, oh, wir brauchen mehr Sklaven, wir erklären jetzt mal alle Ureinwohner Südamerikas zu Nichtmenschen, sondern das sind eigentlich eher Tiere. Portugiesische König trifft eine Entscheidung, die ganze, alles was die aufgebaut haben, die Jesuiten, wird abgefackelt, die Leute versklavt. Das hat dann einen Monat gedauert, was da in 50 Jahren aufgebaut wurde, hat dann einen Monat gedauert, alles wieder zu zerstören. Und das passiert halt immer wieder mit uns Menschen, ja? Geht mal wieder hoch, dann geht's mal wieder runter, geht mal wieder hoch, geht's mal wieder runter. Du denkst so, nach dem 20. Jahrhundert sollten wir doch eigentlich gelernt haben, dass es nicht gut ist, Menschen anzuzünden. Und jetzt zünden wir schon wieder Flüchtlingsheime an. Denkst du so, eigentlich sollten wir das doch gelernt haben. Aber nee, die Welt ist verloren, ich bin Gott, ich weiß, was zu passieren hat und was am besten ist. Und es war von Anfang an so und es hat sich nicht geändert, bis heute. Auch wenn du einen freien Willen hast, gerade weil Angst und Gier uns immer wieder überrennen, entscheide ich mich für das Falsche. War von Anfang an so. Welt ist verloren, Welt war verloren. Zweiter Punkt, verloren. Was heißt das eigentlich? Das ist ein schönes Wort, das wir da im Ode Fröhliche singen. Lustiges Thema, ne? Das ist eigentlich mit Ode Fröhliche. Aber wie gesagt, es hat mich nicht so, ist jetzt nicht so das ermutigendste Thema, aber es ist wahr. Markus Kapitel 7. Was heißt es eigentlich, verloren zu sein? Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzung der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber, Jesus, sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja gesagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Also ne, vor dem Essen Hände waschen ist eigentlich nicht das Schlechteste, das habe ich ja schon gelernt, da war ich 5. Und dann sagen die Pharisäer, ey, sag mal Jesus, ne, du bist jetzt hier mehr als 30 Jahre alt, haben dir deine Eltern denn nichts beigebracht? Jetzt hör doch mal auf. Gehen wir mal weiter, Vers 14. Und Jesus rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen kann. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in seinen Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und Jesus sagt, jetzt versteht doch mal, das Problem ist doch nicht das, was passiert, sondern das, was du denkst, das, was du fühlst. Ne, ich bin ja mit einer Juristin verheiratet. Das heißt, es gibt dann auch ab und zu mal sehr, sehr spannende juristische Fachdiskussionen am Abendbrottisch. Und die Juristen unterscheiden ja ganz klar zwischen Mord, Totschlag, Unfall. Ne? 3 Leute sind gestorben, 3 unterschiedliche Motive. Und genauso wie das hier hergeleitet wird, versucht der Jurist genau das zu analysieren. Mord, du machst dir wirklich vorher Gedanken, du hast eine böswillige Absicht und du möchtest jemanden umbringen, weil du vorher mit den Herzen und mit den Gedanken dich darüber, dir einen Plan wirklich aufgebaut hast. Totschlag, es passiert so im Affekt, ist immer noch so, du bist schuld, du hast jemanden umgebracht, aber das ist aus der Situation heraus entstanden. Und, was natürlich tragisch ist, wenn es ein Unfall gewesen ist. So, und Unfälle wird es immer geben. Unfälle passieren selbst in den besten Situationen. Ich habe mal bei einem Kinderfest Bühnenaufbau gemacht für HOPE. Wir haben wirklich versucht, Leuten Gutes beizubringen. Ich muss dann Sachen von der Bühne runtertragen. Der Zeitplan war ein bisschen verrückt. So mussten wir alles ein bisschen schneller. So, ich laufe mit irgendeinem Bühnenaufbau auf der Schulter die Bühne runter. Da kommt genau im rechten Winkel dann jemand um die Ecke und so mit meinem Holzbalken, den ich auf der Bühne habe, ramme ich so in die Nase dessen, der von rechts kommt. Und genau hier so rein, ja, so bam. Das Nasenbein war gebrochen. Wir hatten einen Bühnenaufbauarbeiter weniger, das bedeutete nicht. Aber ein Unfall, ich hol's nicht. Kein Plan, nicht drüber nachgedacht, ich kannte den nicht mal, den Armen. So, Unfälle passieren, gibt kleine Unfälle, es gibt große Unfälle. Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich Menschen wirklich geschadet habe in meinem Leben und mir vorher sehr genau Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das schaffe. Also es gab ja eigentlich alles in Mecklenburg, ne? Selbst in der DDR, aber Cornflakes gab es nicht. Und ich habe die Cornflakes in der Werbung gesehen, im Westfernsehen. Und ich wollte immer gerne, mein Bruder, wir wollten gerne Cornflakes essen. Ich weiß, ich arbeite ja mit Thorsten Fischer zusammen, was hier alles in Berlin, ja, in der Leipziger Straße du kaufen konntest. Da gab es sogar Cornflakes. Bei uns in Mecklenburg gab es keine Cornflakes. So, was haben wir gemacht? Mein Bruder und ich, meine Eltern gehen zum Theater. So, was haben wir gemacht? Wir gehen holen uns Erdnussflips. Die sahen so am ähnlichsten aus zu Cornflakes. Jedenfalls auf meiner Bewegung. Ich versuche so das Salz abzukratzen von den Erdnussflips, weil ich habe schon verstanden, die Cornflakes sind eigentlich eher nicht salzig, sondern versuchen wir die mit Milch zu essen. War so, oh, schmeckt ja gar nicht. Oh. So, aber ich habe gesehen in der Werbung, die sind, manchmal sind die mit Schoko, schmecken die besser. Also mache ich Kakaopulver rein. Oh, war ganz schlimm. So, und dann, kurz nach der Wiedervereinigung, es gibt endlich Cornflakes. Und dann gibt es so diese kleinen Packungen, so, wo du so eine Portion drin hast und dann konntest du irgendwie so 12 verschiedene Packungen Cornflakes ausprobieren und du hast dann 12 verschiedene Sorten, haben meine Eltern gekauft, weil sie wussten, wir mögen Cornflakes. Und dann musst du jetzt die irgendwie aufteilen, die Cornflakes. Ne? 2 Brüder, 12 Packungen, jeder kriegt 6. So, meine Eltern sind beide Lehrer, die wissen schon, auch noch Mathematik, meine Mutter jedenfalls, die wusste schon, wie du dann so eine Reihenfolge machst, so dass es fair ist, dass jeder sich aussuchen darf und keiner irgendwie übervorteilt, bevorteilt oder benachteiligt wird. So, Sebastian, ja, ein schlauer Kombinierer. Ich habe immer dafür gesorgt, dass entweder mein Bruder seine Favoriten nicht bekommen hat oder aber die Sorte übrig blieb, die er auf jeden Fall nicht wollte. Dadurch hatte ich immer 7 und er 5. Weil wenn ich angefangen habe, habe ich als erstes immer den Favoriten genommen, den er eigentlich am liebsten hatte, der mir ein bisschen egal war. Und dann musste er nicht die letzte Box nehmen, die habe ich dann immer genommen. Und dann habe ich seinen Favoriten gegen 2 eingetauscht. Oder, wenn ich nicht anfangen durfte, das bedeutet, dass aber die letzte Box dann für ihn übrig bleibt, habe ich immer so kombiniert, dass die Sorte übrig bleibt, die er nicht essen will. Ach, die willst du nicht essen? Naja, gibst du mir die und die andere, kriegst du auch die hier dafür. So hatte ich endlich mal 7 und 5. Unter Brüdern. Ja, wir haben letzte Woche gehört, der erste Mord, der passiert ist zwischen Brüdern. Ich bin gierig und Angst motiviert mich manchmal falsch. So, das heißt, im Herzen fängt es an, was Jesus über uns als Menschen gesprochen hat. Es geht nicht darum, und auch wenn das gut ist, sich die Hände zu waschen, bevor ich esse, ja, nichts falsch verstehen. Die Kinder sind draußen, aber das können wir ihnen weiterhin beibringen. Mein Herz verändert die Pläne. Und mein Herz macht die bösen Pläne. Und meine Kinder machen das. Und es ist so grausam, sich das anzusehen, ja? So grausam, wenn ich das sehe, wie meine Kinder anfangen, Pläne zu machen, wie sie einander schaden können. Die verstehen sich manchmal, sind ein Herz und eine Seele. Und manchmal denkst du so, wenn ich da jetzt 2 Messer in diesen Raum reinlege, gibt es 2 Tote. Unter Geschwistern. Und du siehst so richtig, wie das Gute und das Böse so deutlich ist im Menschen. Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes sind, sondern von Gott geboren. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Helge und ich, wir studieren gerade mit einem Freund, der ist Jurist in der Bibel und der kam zum letzten Treffen mit einem ausgedruckten Johannesevangelium und die Juristen, ja, die sind ja super in Textarbeit, er hat dann so ganz viele Markups am Johannesevangelium mit unterschiedlichen Farben, Sachen notiert und er kam dann in seiner Textanalyse zu dem Punkt, dass der Johannes ja ganz schön polarisierend ist, ne? Immer dieses Licht, Finsternis. Also der treibt es ja ganz schön auf die Spitze. Und dann habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, aber stimmt schon. Ja, ist wahrscheinlich ein Thema, das siehst du dann so im gesamten Johannesevangelium. Und was bedeutet es eigentlich, verloren zu sein? Und aus der Perspektive hier von Johannes bedeutet es, in der Finsternis zu sein. Finstere Gedanken zu haben, dunkle Gedanken zu haben, dunkle Taten zu tun, finstere Taten zu tun, nicht im Licht zu wandeln. Aber aus der Perspektive von Johannes ist es aber möglich, ins Licht zu kommen. Und er schreibt ganz klar, dass es ein großes Bedürfnis ist, dass Licht kommt in unser Leben, dass Licht kommt auf diese Welt. Und er zieht tatsächlich eine Grenze zwischen Finsternis und Licht. Und dass es da einen Prozess gibt, wie man von der Finsternis in das Licht kommt. Und dann beschreibt er das hier. Und das ist natürlich Wahnsinn, was man da manchmal noch so von Input von Dritten dazu bekommen kommt, zu so Textpassagen, die du schon 100 oder 200 Mal in deinem Leben gelesen hast. Aber das stimmt. Ich habe noch nie so sehr darüber nachgedacht, dass Licht und Finsternis schon so stark verankert ist in Johannes 1. Und dass wir verloren sind, solange wir in der Finsternis sind und in finsteren Gedanken leben und in finsteren Taten unseren Alltag fristen. Aber dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, wieder in dieses Licht zu kommen. So, das heißt, ich sehe das ganz humanistisch. Die Welt ist verloren. Ich gucke mir ja, wie wir mit der Umwelt umgehen. Ich gucke mir ja, denke über das Thema soziale Gerechtigkeit nach. Ich denke über Krieg, über Gewalt nach. Und ich denke so, der Mensch an sich total verloren. Dann guckst du dir so selbst die biblische Geschichtsschreibung fängt in Genesis 1 an, ach, von Anfang an. Der Mensch will sein wie Gott, der macht, was er will, denkt, was er will, zu seinem Vorteil. Gier und Angst treiben ihn an. Und dann ist das so, es ist so ganz klar und deutlich beschrieben. Und dann sagt Johannes, aber Licht ist möglich. Das Leben im Licht ist möglich und es kann durch Jesus kommen. Das ist mein dritter, mein letzter Punkt, das Leben im Licht, Apostelgeschichte 2. Vers 36. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also jetzt in der Situation, nach der Kreuzigung von Jesus in Jerusalem, ein paar Tage danach, um genau zu sein, 40 Tage, ist nämlich Pfingsten. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann passiert das, großes Wunder, die Leute fangen an, sich taufen zu lassen, die Leute fangen an zu verstehen, dass es ein Leben im Licht gibt, dass Jesus echt eine Bedeutung hatte und dass man sein Leben danach ausrichten kann. Und dann gehen wir mal weiter, zwei Kapitel, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hätte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Und dann siehst du so, okay, da ist echt was passiert, da hat sich echt was verändert, die Leute haben auf einmal begriffen, dass es geht, dass menschliches Miteinander auch anders funktionieren kann. Und das war auch eine große Motivation für mich, Christ zu werden. Weil ich gesehen habe, also wie gesagt, ich musste, bevor ich angefangen habe in der Bibel zu lesen, hatte ich das Gefühl, diese Welt ist hoffnungslos verloren. Das war eine der Grundmotivationen, warum ich überhaupt gesucht habe. Weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass das hier so sinnlos einfach nur alles nur gen Abgrund steuert. Es muss doch irgendwas geben, was mehr ist als die Selbstzerstörung unserer Art. Und dann habe ich das gesehen und habe ich das sehen, das funktioniert. Und dann dachte ich so, Wahnsinn. Und dann habe ich das bin ich in die Gemeinde gekommen und habe das in der Gemeinde gesehen. Und dachte so, Wahnsinn, das funktioniert. Wir hatten vor 2 Wochen die Campus-Andacht bei uns zu Hause. Wir hatten 7 verschiedene Nationen zusammen an einem Tisch, die einfach gemeinsam zusammen was aufbauen wollen, wo du gesehen hast, so echt Grenzen überwunden. Ja, Menschen können zusammen was Großes erreichen. Wenn du das schaffst, dass Motivation und Pläne im Licht laufen, dann kann echt was Gutes passieren. Aber, ne, ja, und das hat auch einen Grund, ne, deswegen denke ich so, ist gut, dass wir spenden, dass wir eine Missionskollekte geben, wo wir wirklich aus unterschiedlichen Ländern alle zusammen in einen Topf packen, damit wir größere Dinge gemeinsam erreichen. Und das stimmt auch alles. Aber, wenn du dir anguckst, das haben die irgendwie aber nicht geschafft bis heute, ne, dann mit der Gemeinde. Es gab dann auch immer wieder dieses Auf und dieses Ab. Ne, kam halt irgendwann sogar ein Zeitalter, wo mehr Kriege durch die Gemeinde angefangen wurden als durch andere Gruppen auf dieser Erde. Es gab Zeiten, wo Völkermorde geplant wurden durch christliche Gemeinden. Wurde zu einem der größten Immobilienbesitzer auf dieser Erde. Wo nicht mehr darum ging zu teilen, sondern zu sammeln. Ich so, so, und dann siehst du auch so, es gibt auch andere Gruppen, die das schaffen, immer mal wieder gut miteinander zu leben, wo du sagst, so, das ist echt eine Vision. Die sind hier alle gleich, die behandeln sich alle gleich, sind alle nett zueinander, die versuchen sich nicht gegenseitig zu übervorteilen. Und dann so, Und dann geht auch diese Gruppe wieder kaputt. Ich so, was machen wir hier eigentlich? So, dann ist sozusagen, Welt ist verloren, ja, Gemeinde ist gut und Gemeinde ist wichtig. Und zeigt uns auch die Möglichkeit der Herrlichkeit, die Gott uns zugerechnet hat. Aber ist leider noch nicht der letzte Schritt. Ist immer nur noch der Zwischenschritt. Ne? Aber das Gute ist ja, wir haben ja jetzt hier eine Predigtenserie. Das heißt, ich muss euch heute ja sozusagen nur noch mit einem Cliffhanger lassen, damit ihr auch nächste Woche wiederkommt. Ne? Denkt dran, es sind ja 4 Predigten, die auf Weihnachten hinarbeiten. Wir haben 4 Adventssonntage. Und wir werden genau in den nächsten Wochen uns damit auseinandersetzen, woher die Rettung wirklich kommt. Und wie wichtig es ist, dass du persönlich dich damit auseinandersetzt, um dann am 4. Advent, ne, freue dich Welt, wir wirklich gemeinsam die freudige Stimmung zu haben. So, das heißt, ich werde dir heute nicht alle Antworten geben, sondern was ich möchte ist, dass wir als allererstes mal wirklich mitnehmen, ja, Welt ist verloren. Lass das an dich ran. Setz dich damit auseinander. Das ist was, was du wirklich auch akzeptieren, verstehen musst, was mir auch total hilft, mit meinen Mitmenschen zu agieren. Es hilft mir auch so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Geduld und mit ein bisschen mehr Gnade auf meine Mitmenschen zuzugehen. Die sind verloren. Die Welt ist verloren. Wir haben es vermasselt. Wir hatten eine großartige Chance, gab diesen großartigen Plan von Gottes Herrlichkeit, was die Menschen miteinander machen könnten. Und manchmal sehe ich das aufblitzen. Und in unserer Gemeinde sehe ich das immer häufig aufblitzen. Aber Welt ist verloren, Welt bleibt verloren. Und genauso, ne, so ist ganz klar, E-Mobilität, wir müssen von den fossilen Brennstoffen weg. Klar. Wenn ich wüsste, wie, würde ich kein 10 Jahre altes Auto fahren, dann würde mir das Wirtschaftsministerium wahrscheinlich schon einen Chauffeur mit Limousine stellen. E-Limousine. So, aber das Wie, das Schöne ist bei dem geistlichen Wie, bei der Verlorenheit, da gibt es ganz klare Antworten. Und die werden in den nächsten 3 Wochen, ganz klar behandelt. Ausblick dafür. Römer 3. Ich will euch nicht komplett mit der Verlorenheit der Welt in die nächste Woche schicken. Aber das ist wichtig, dich damit auseinanderzusetzen. Und es ist auch wichtig, mit deinen Mitmenschen, also da wirklich darüber nachzudenken, was für eine Verantwortung wir haben, weil die Welt verloren ist. Denkst du da noch drüber nach? Römer 3. Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Oder wie es wörtlich auch heißt, sie alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott für uns geplant hatte. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und was das bedeutet für dich, Gnade und Erlösung anzunehmen, das werden wir behandeln in den nächsten Wochen. So, das heißt, wichtig wiederzukommen, ja? Wir sehen uns. Aber ich glaube, es ist sehr deutlich zu sehen, dass unsere Welt verloren ist und dass wir Antworten brauchen. Und dass ich, weil ich so leicht in Finsternis wandeln, nicht in der Lage bin, permanent das Gute zu tun und das Gute zu leben. Ich brauche regelmäßig Erinnerung, ich brauche regelmäßig Zurechtweisung, ich brauche regelmäßig Belehrung darüber. Und das funktioniert durch die Gnade. Ich habe die Herrlichkeit verloren, die Gott mir zugedacht hat. Schon sehr, sehr früh, ne? Wenn du dir anguckst, was ich meinem armen Bruder alles angetan habe, sehr, sehr früh. Brauche ich nichts verheimlichen. Ich bin schuldig. Herrlichkeit verloren. Aber ich habe die Gnade. Und um dich herum, alle, Herrlichkeit verloren. Ja, wenn du denkst, meine Frau, die ist super. Ja. Ah. Herrlichkeit verloren. Mit Gnade, durch Jesus Christus, können wir sie aber wiederfinden. So, nimm dich der Verantwortung an, stell dich auch dieser Tatsache und dann geh auf Jesus zu und bring ihn raus in die Welt, damit die ganze Welt sich freuen wird. Und deswegen, das gucken wir uns dann die nächsten 3 Wochen noch an. Vielen Dank.